Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rieke und Achtung, heute ruckelt es etwas in der Sendung.
Okay, es wackelt ziemlich heftig. Das Licht flackert schon ein bisschen. Und es fällt einem schwer, sich ohne festzuhalten, auf den Beinen zu bleiben.
Ja, wie gut, dass das hier nur ein vorgetäuschtes Erdbeben ist. Mit dem Kakadu testen wir heute einen Erdbeben-Simulator und klären natürlich auch, wofür der gut ist. Wenn sich's ausgewackelt hat, schauen wir dann in aller Ruhe auf die Uhr. Und zwar auf eine ganz große, auf eine Turmuhr.
Mir scheint, sie geht eher nicht.
Ja, und damit ist die Aufgabe schon klar. Die Turmuhr muss repariert werden. Unsere Kakadu-Reporter werden dabei sein und gemeinsam lernen wir dann einen Turmuhrmechaniker kennen. So, und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage an euch. Wie seht ihr das? Darf man jemandem eine Ohrfeige geben?
Im Prinzip sollte man eher nicht ohrfeigen. Gewalt ist schlechter als Worte. Da sollte man lieber sagen, dass man damit nicht einverstanden ist oder sowas.
Ja, das ist eine Meinung, die ich absolut teile. Und jetzt werdet ihr euch wundern, wenn ich sage, diese eine Ohrfeige neulich, die fand ich irgendwie okay. Diese eine Ohrfeige ist eine sehr berühmte Ohrfeige. Eine mutige Frau gab sie vor 50 Jahren dem damaligen Bundeskanzler. Mehr über diese Geschichte von neulich hört ihr heute hier in eurem Kakadu-Infotag. Schön, dass ihr da seid. Und hier kommt jetzt Musik von den Kindern vom Kleistpark. Die singen ja Lieder aus aller Welt. Das hier ist ein deutsches und sehr bekanntes. Ich könnte mir denken, ihr kennt es auch. Ist nämlich der Klassiker unter den Kanons. Und wer mag, singt mit. Also diese Melodie, die erzeugt bei mir immer die absolute Novemberstimmung. Dabei geht's ja eigentlich um die Erntezeit, ums Getreide, um die goldenen Garben, die schnell eingefahren werden sollen mit dem Pferdewagen, weil der Regen kommt. Ganz alter Text, ganz altes Lied von der Kraft der Natur, denn der Wind treibt Regen übers Land. Mensch und Natur gehören ganz dicht zusammen, wobei ja klar ist, dass wir die Natur brauchen, sie braucht uns eigentlich nicht. Ich habe neulich so einen Witz gehört. Treffen sich zwei Planeten im Weltall. Der eine ist sichtlich angeschlagen und hustet total rum. Da fragt der andere Planet, was ist denn mit dir? Sagt der kranke Planet, ich hab Mensch. So, wir gehen jetzt eine Runde ins Museum. Ins Museum nämlich Mensch und Natur. Und auch wenn wir Menschen eine Menge Schaden anrichten auf diesem, unseren Erdenplaneten, die eine Sache, die haben wir nicht verursacht, die war echt schon vor uns da, dass die Erde nämlich manchmal bebt. Jette, Max und Julian, die haben mit Kakadu-Reporterin Christina Hafer so einen Erdbebensimulator getestet.
Ja, es ist so eine Art weißer Kasten mit so einer kleinen Treppe davor.
Ja, da gehen wir einfach mal rauf, oder? Ich bin ja schon ganz neugierig, was da jetzt passiert.
Das sieht ein bisschen aus wie in einem großen Aufzug. Halt, die Wände sind weiß und dann sind so Haltestangen und ich glaube, es sind Lautsprecher.
Herzlich willkommen im Erdbebensimulator.
Wie fühlt ihr euch, bevor es losgeht? Vielleicht noch ganz kurz.
Ich bin ein bisschen nervös und ich weiß jetzt auch nicht, wie stark das jetzt ist. Ob das nur leicht oder ob das jetzt ganz schwer wird.
Also ich bin aufgeregt. Ich war noch nie in einem Erdbebensimulator.
Gleich wird das erste Erdbeben nachgeahmt. Ein sehr starkes Beben, das 2011 im Osten der Türkei wirklich passiert ist. Mit Hilfe von großen Motoren wird der Container gleich hin und her bewegt.
Erleben Sie nun, wie stark und schnell sich der Boden bei einem Erdbeben bewegen kann.
Okay, es wackelt ziemlich heftig, das Licht flackert schon ein bisschen und es fällt einem schwer, sich ohne festzuhalten, auf den Beinen zu bleiben.
Ich habe tatsächlich ein bisschen feuchte Hände bekommen und ich fühle mich ein bisschen schwummrig. Und wisst ihr, was ich daran richtig schlimm finde? Dass das ja alles echt passiert ist. Ich meine, für uns, wir konnten uns hier festhalten, wir wussten, da kommt was, aber bei einem echten Erdbeben... Naja, da wissen die Leute ja gar nicht, da kommt was und da passiert was.
Ja, und vor allem glaube ich, dass man sich dann so erschreckt und dass das vor allem der Schock ist. Aber ich glaube, es ist vor allem schlimm, wenn man drin ist, weil dann kann ja auch was zusammenbrechen und auf dich runterfallen. Und das ist dann, glaube ich, nicht ganz so toll.
Da sind alle Waren aus den Regalen gefallen oder Regale umgefallen, Lampen runtergefallen, also alles zerstört worden.
Und da sind Menschen bei gestorben, ne?
Ja, also meine, es waren über 1000 Opfer gewesen. Also wirklich eine große Katastrophe.
Auf der ganzen Welt erkennen die Messgeräte von Forschern jeden Tag rund 9000 Erdbeben. Jedes davon ist anders. Die meisten sind so schwach, dass wir Menschen sie gar nicht spüren können.
Ich habe ein ganz leichtes Erdbeben hier in Deutschland erlebt, in der Nähe der Grenze zu Belgien. Wir sind nachts aufgewacht, da war es aber eigentlich schon vorbei. Es hat also tatsächlich das Bett kurz gewackelt und am nächsten Tag haben wir dann eben im Radio gehört, dass es wirklich ein leichtes Erdbeben gewesen ist.
Das erzählt uns Michael Apel. Er ist der Leiter des Museums Mensch und Natur. Nur wenige Erdbeben sind so schwer wie das in der Türkei 2011, das wir eben im Erdbebensimulator nachgefühlt haben. Aber wieso gibt es überhaupt Erdbeben?
Also ich glaube, es ist irgendwie, dass sich die Platten so aneinander reiben und ja, das wackelt halt.
Was sind das für Platten, die sich da bewegen?
Halt die Platten von den Kontinenten?
Richtig. Die Erdoberfläche, also die Erdkruste, besteht aus vielen verschiedenen Platten. Sie verlaufen zwischen Kontinenten, aber auch unter Meeren. Diese Platten bewegen sich hin und her.
Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Eisschollen auf einem See oder auf dem Meer, die aneinander reiben, die übereinander gleiten können, die sich aneinander anstoßen können. Und da diese Bewegungen eben nicht ganz ohne Störungen verlaufen, also eben nicht gut geschmiert sozusagen, haken die immer mal wieder. Und dieser kleine Sprung, das ist das, was wir als Erdbeben spüren. München ist ja zum Glück kein Erdbebengebiet. Die nächsten wirklichen Erdbebengebiete, das ist die Schweiz. Dort gibt es regelmäßig Erdbeben. Basel zum Beispiel ist mal durch ein Erdbeben zerstört worden. Und dann vor allen Dingen natürlich auch südlich der Alpen, also Italien, ist ganz klar auch ein Erdbebengebiet. Oder große Teile Italiens zumindest.
Wir haben unterschiedlichste Beben in Italien, in Japan, in den USA und in Südamerika nacherlebt. Manche waren leichter als das in der Türkei, bei anderen hat es noch heftiger und noch länger gewackelt. Gut, dass es im Erdbebensimulator Festhaltegriffe gibt.
Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, dass wir vielleicht umfallen oder so.
Es war schon cool, dass es alles so genau nachgestellt war. Und dass man auch immer genau wusste, was jetzt da genau passiert ist und wo das genau war.
Man hatte schon Angst und man hatte so ein bisschen, ja, ich sag mal, Ziehen im Bauch.
Ja, erst Nervenkitzel und dann jede Menge spannende Infos. So funktioniert heutzutage ein gutes Museum. Jette, Max und Julian waren im Erdbebensimulator im Münchner Museum Mensch und Natur. Und wer dort im ungefährlichen Erdbebensimulator vielleicht doch mal hinfällt beim Geruckel, der ruft bestimmt auch mal ganz fröhlich Mist oder ja, Scheiße, ruft bestimmt auch mal jemand. Ist so. Ja, yep, wir beim Kakadu sind manchmal eine Runde lockerer und trauen uns auch mal diese Lieder. Deine Freunde waren das eben, ja, und im Text kam auch vor, warum wird mir denn jetzt der Hintern versohlt? Das, hoffe ich, passiert heute keinem mehr, dass er Strafe kriegt mit Haue. Das ist tabu, das darf es bei uns echt nicht geben. Ist in Deutschland sogar ein Glück per Gesetz verboten. Richtig so. Gewalt? Nee, schon gar nicht gegen Kinder. Auch keine Ohrfeigen, die zählen dazu zur Gewalt. So, und jetzt erzählen wir euch hier trotzdem von einer Ohrfeige. Von einer Ohrfeige, wo wir sagen, naja, die war vielleicht doch in Ordnung. Wir spulen ein bisschen zurück in der Zeit, 50 Jahre genau. Dann sind wir im Jahre 1968. Da wollte eine junge Frau einen Wandel erzwingen im Umgang der Politik mit der Nazi-Vergangenheit in Deutschland. Und also gab diese Frau in aller Öffentlichkeit dem Bundeskanzler eine schallende Ohrfeige. Warum ganz genau? Das erfahrt ihr jetzt. Stefanie Menge über eine Ohrfeige, die in die Geschichte einging. Vielleicht war sie sogar der Beginn einer kleinen Revolution.
Am 7. November 1968 wollte Beate Klaasfeld die Welt wenigstens ein Stück weit verändern. Auf dem CDU-Parteitag in Berlin pirschte sie sich an den damaligen Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger heran und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige. »Nazi abtreten«, rief sie dazu. Die Geschwister Laila, Nina und Kolja haben sich über die Backpfeife Gedanken gemacht.
Im Prinzip sollte man eher nicht ohrfeigen. Gewalt ist schlechter als Worte. Da sollte man lieber sagen, dass man damit nicht einverstanden ist oder sowas.
Mit so einer Aktion werden so viele Leute darauf aufmerksam gemacht. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil, aber berechtigt ist es dann trotzdem nicht wirklich.
So jetzt rein von der Tat her ist es schon Körperverletzung.
Zuvor hatte die junge deutsch-französische Journalistin in Zeitungsartikeln darauf hingewiesen, dass der Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland bei den Nationalsozialisten Karriere gemacht hatte. Doch niemand schien sich wirklich dafür zu interessieren. Später sagt Beate Klaasfeld in einem Interview,
dass sich so kurze Zeit nach dem Kriege die Bundesrepublik ein Mann wählte, der Nazi war als Chef der Regierung. Das musste irgendwie bestraft werden durch die Ohrfeige.
Geboren wurde Beate Klaasfeld als Beate Auguste Künzel am 13. Februar 1939 in Berlin. Anfang der 1960er Jahre ging sie nach Paris, um Land und Leute kennenzulernen, und heiratete dort Serge Klaasfeld, einen französischen Juden, dessen Vater von den Nationalsozialisten ermordet worden war.
Von den Verbrechen, die die Nazis an den europäischen Juden begangen hatten, hörte Beate Klaasfeld in Frankreich zum ersten Mal. Anders als heute wurde in der damaligen Bundesrepublik Deutschland kaum darüber geredet.
Das ist auch einfach so, dass man das weiß mit dem Holocaust.
Holocaust heißt ja so viel wie Völkermord.
Sie haben halt die Juden verfolgt und in KZs gebracht. Und dort sind halt sehr, sehr, sehr viele Leute gestorben.
Ich meine, man sollte jetzt mal mit der Nazi-Riecherei Schluss machen, hatte der erste Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, 1952 verlauten lassen. Er war der Ansicht, dass man in der Politik erfahrene Männer brauche, um das Land nach dem Krieg neu aufzubauen, selbst wenn diese zuvor in der Hitler-Regierung mitgearbeitet hatten.
Auch Kurt Georg Kiesinger hatte während des Krieges einen leitenden Posten in einem wichtigen Ministerium innegehabt. Dass ein solcher Mensch Bundeskanzler werden konnte, war für Beate Klaasfeld ein Skandal.
Ich würde sagen, dass sie mutig war, sie sich was getraut hat, sie sich gegen die damalige Gesellschaft aufgelehnt hat und für das eingestanden hat, was sie denkt.
Auf jeden Fall, dass sie sich einfach gegen den Bundeskanzler so aufgelehnt hat und auch als Frau, die zu der Zeit auch weniger teilweise angesehen war, aufgestanden ist und gesagt hat, das geht so nicht.
Aber ich glaube, sie war auch sehr leichtsinnig, indem sie den Bundeskanzler einfach so geohrfeigt hat.
Mit der Ohrfeige für Bundeskanzler Kiesinger will Beate Klaasfeld ein Zeichen setzen. Von nun an macht sie mit ihrem Ehemann Serge Jagd auf ehemalige Nazi-Verbrecher. So kommt es, dass einige von ihnen schließlich doch noch festgenommen und verurteilt werden können.
Die können ja nicht ewig, wenn sie sowas Schreckliches getan haben, können die ja nicht ewig einfach so weiterleben, bis sie halt glücklich sterben. Und ich finde, da sollte man auch seine verdiente Strafe bekommen.
Fast ein halbes Jahrhundert nach der berühmten Ohrfeige im Sommer 2015 werden Beate und Serge Klaasfeld mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Weil man sich nämlich in unserem Land dann irgendwann doch richtig gekümmert hat um die Verbrechen, die die Nazis begangen haben. Gut so. Und auch wenn wir natürlich hier beim Kakadu unbedingt gegen Gewalt sind, vor 50 Jahren war diese eine Ohrfeige eine mutige Sache. Ja, Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Und was haben wir also gelernt? Manchmal darf man Dinge abwägen.
Hallo? Tiger?
Ja?
Darf ich mal auf deine Woge?
Aber Kakadu, das ist doch keine Woge, sondern eine Waage.
Okay, darf ich mich mal wagen?
Willst du's wagen, dich zu wiegen? So heißt das nämlich.
Super! So, jetzt habe ich mich gewiegt.
Du meinst, du hast dich gewogen.
Also ist es doch eine Woge!
Ich liebe Wortspiele. Hier beim Kakadu kommt jetzt ein echtes Schwergewicht auf die Waage. Im Lied von Rumpelstiel. Leider ist das Schwergewicht etwas traurig. Hört mal selbst. Auch ein Schwein will gestreichelt sein. Musik von Rumpelstiel hier im Deutschlandfunk Kultur beim Kakadu. Und mit im Lied dabei war ja eben die Beschreibung, dass ein Schwein ins Uhrwerk schaut. Das ist ja so eine Redewendung. Wenn wir von nichts eine Ahnung haben, dann schauen wir eben wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ganz schön gemein. Die Engländer sagen to be completely baffled, komplett verwirrt sein. Das ist viel, viel netter, ja, weil kein Schwein beschimpft wird, als wenn Schweine doof wären. Aber gut, die Schweine haben wir ja eben ein bisschen aufgewertet in dem hübschen Lied. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zum Uhrwerk. Da reden wir jetzt nicht über eine Funkuhr, die so ein elektronisches Signal bekommt und sich dann selbst stellt. Nee, wir sprechen über eine richtig alte mechanische Uhr. Zum Beispiel so eine oben an einem Turm. Ja, woher weiß denn diese Uhr, wie spät es ist? Wie kriegt die sich eigentlich gestellt? Dieser Frage gehen wir jetzt nach und wir schauen nicht mit Schwein ins Uhrwerk, sondern mit einem Turmuhrmechaniker und mit unseren Kakadu-Kinderreportern.
Heute mit
David,
Moritz,
Jakob,
Helena
und Bjarne.
Die Kinderreporter stehen vor einer Schule in Berlin-Schöneberg. Ein alter Kasten, mindestens 100 Jahre alt. Ganz oben gibt es ein Türmchen mit einer schönen, geschmiedeten Uhr. Und schon auf den ersten Blick ist klar:
Mir scheint, sie geht eher nicht.
Diese Uhr muss repariert werden. Zum Glück gibt es dafür einen Fachmann, Herrn Fengels. Er ist von Beruf Turmuhrmechaniker und kümmert sich um große Uhren in Rathäusern, Kirchen oder eben Schulen. Die Kinderreporter stapfen mit ihm durchs Treppenhaus der Schule und in den kleinen Turm auf dem Dach. Dorthin, wo Schüler nie rein dürfen.
98.
Der Raum ist klein, man lehnt fast an der Wand. Denn den meisten Platz nimmt das Uhrwerk ein, ein Gebilde aus schwarzem Metall mit goldfarbenen Zahnrädern. Ungefähr so groß wie ein Kleiderschrank, aber natürlich ohne Wände. Alle Teile sind zu sehen.
Man sieht hier gerade relativ viele Zahnräder, so aus Messing, schätze ich mal. Und noch Ketten, also etwa von der Art Fahrradketten.
Man sieht hier so, sozusagen ein Zahnradsystem.
Die Uhr wurde 1902 gebaut und seitdem funktioniert sie.
Wenn das Pendel schwingt, greifen hier die beiden in die Unruhe und das Gewicht sorgt dafür, dass das Uhrwerk dann nicht stehen bleibt.
Wegen dem Pendel habe ich jetzt gesehen, dass das Zahnrad das andere antreibt, das nochmal das andere und das bewegt dann das eine dicke Gewicht, wo noch andere Steine drauf liegen.
Das große Gewicht bewegt dann die Zeiger.
Das allerwichtigste Teil am Uhrwerk ist also eigentlich das Pendel, das alles in Gang setzt.
Wie lange schwingt so ein Pendel eigentlich? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt einfach ewig, ohne dass man es einmal anschubst.
Da ist jetzt ein elektrischer Motor dran, angeschlossen. Und wenn der Viertelstundenschlag dreimal auslöst, wird ein Schalter umgelegt und dann wird das Gewicht einmal in der Stunde aufgezogen.
Gut für den Hausmeister. Der musste nämlich früher einmal in der Woche in den Turm klettern und die Uhr aufziehen. Inzwischen hat Herr Fengels ein kleines Gewicht erneuert und die Zeiger bewegen sich wieder. Aber die Uhrzeit stimmt nicht.
Woher weiß die Uhr, wie spät es ist?
Das weiß ich selber nicht. Das muss man prüfen und dann richtig einstellen.
Weiß die Uhr, wie lang der Tag ist?
muss sie ja, ne? Sonst zeigt sie ja nie die richtige Zeit an. Ne? Um jetzt die Uhrzeit zu stellen, da drückt man diese Feder weg, ne? Und dann dreht man so lange, bis die richtige Uhrzeit. Wir haben jetzt 3:30. Das ist ein bisschen durcheinander.
Eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist dieses Uhrwerk. Kein Wunder, dass man dazu den Beruf des Turmuhrmechanikers lernen muss. Herr Fengels und die Kinderreporter gehen runter auf den Schulhof, um zu kontrollieren, ob die Uhr jetzt richtig geht. Nein, noch nicht ganz. Herr Fengels muss also wieder hoch.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Danke, es hat sehr viel Spaß mit Ihnen gemacht.
Unterwegs mit einem Turmuhrmechaniker. Und inzwischen geht die alte Turmuhr hier um die Ecke von unserem Funkhaus in Berlin-Schöneberg wirklich wieder ganz richtig. Aktueller Uhrenvergleich an dieser Stelle, auch für eure Uhren zu Hause. Es ist exakt 15:29 Uhr und jetzt 40 Sekunden. Das heißt, hier machen gleich die Kollegen von der Tonart weiter. Und euch lade ich ein, morgen wieder einzuschalten. Dann ist bei uns Medientag, unter anderem mit klasse Hörbuchtipp. Wer uns verpasst hat oder mehr über uns wissen will, kakadu.de, da könnt ihr auch den Podcast abonnieren. Ich bin Rieke, morgen wieder im Radio. Tschüss und bye-bye. Bis dann um 3 Uhr.